Also ich würde sagen, auf jeden Fall mentales Training, weil für mich ist mentales Training essentiell. Wenn ich mit Leuten spreche, aus meiner Branche und die frage, was denkt ihr, wie viel Prozent ist der Kopf entscheidend im Fußball? Da antwortet dir jeder 70, 80%. Aber wenn du sie daraufhin fragst, wie trainierst du deinen Kopf, kommt meistens nichts.
Kenn ich, ja.
Deswegen ist da, sage ich mal, das Potenzial noch sehr hoch. Und ich glaube, für mich liegt da der, im Kopf liegt die Formel des Erfolges.
Sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Jens, schön, dass du dir die Zeit nimmst heute hier. Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Auf einem gewissen Level natürlich heute sogar hier von Mentalcoach zu Mentalcoach. Kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal dazu. Primär will ich aber natürlich vor allem mit dir auch über deine Perspektive als Athlet, als Spieler, als Torhüter sprechen. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hi Patrick, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Die Saison 24/25 ist in vollem Gange. Wir sind mitten in der Rückrunde. Wie bewertest du die Saison bisher für euch aus Eintracht-Perspektive?
Ja, ich muss sagen, wir haben eigentlich eine sehr erfolgreiche Hinrunde gespielt. War ein dritter Platz. Jetzt hat man gemerkt, in der Rückrunde ist es gerade noch ein bisschen herausfordernd, ein bisschen schwieriger. Aber ich finde, dass wir das ordentlich machen. Haben natürlich einen riesen Rückschlag mit Omar Mamouche, der weg ist von uns, natürlich ein wichtiger Bestandteil des Teams war. Aber mit unseren Neuzugängen konnten wir das jetzt, denke ich mal, gut auffangen. Und ich denke, dass sie sich in den nächsten Wochen auch gut einleben bei uns.
Insofern du da vielleicht was teilen kannst, was macht das, weil du es gerade so angesprochen hast, mit so einem Teamgefüge dann gerade auch in der Winterpause? Also du hast schon angesprochen, ihr habt eine richtig starke Hinrunde gespielt, dann mit Omar Mamouche natürlich jemanden, der wirklich auch da durchaus irgendwie Ambitionen hatte auf die Torjägerkanone in dieser Saison. Und dann geht genau der Spieler im Winter. Was macht das mit der Mannschaft?
Ja, erstmal hat sich, glaube ich, jeder für Omar gefreut, weil es immer sein Traum war, nach England zu gehen. Und den konnte er sich jetzt somit erfüllen, konnte natürlich bei einem Weltclub wie Manchester City unterschreiben, bei Pep Guardiola, das für ihn auch ein Vorbild war, wo er immer hin wollte. Deswegen haben wir uns erstmal sehr gefreut für ihn. Man hat ja auch gesehen, wie er verabschiedet worden ist von den Fans. Die haben das, glaube ich, auch alle verstanden und hat sich ja auch ordentlich verabschiedet. Ja, aber was macht das natürlich mit so einer Mannschaft? Klar, ist erstmal ein Riesenverlust, weil unser Spiel war schon sehr auf ihn auch fokussiert. Aber ich sag mal, dafür hat man ja einen Coach und ein starkes Mannschaftsgefüge, dass man das auffangen kann. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt auch mit ein, zwei Neuzugängen danach justiert. Die müssen ja klar, die müssen sich jetzt erstmal reinfinden. Deutscher Fußball ist natürlich anders wie jetzt zum Beispiel Türkei oder Frankreich. Aber ja, bei uns geht das eigentlich immer recht schnell, weil wir eine sehr, sag mal, kulturell verschiedene Typen in der Mannschaft haben, dass man eigentlich sehr schnell integriert ist. Und da, das wird einfach fallen. Und ich denke mal, dass wir da in den nächsten Wochen wieder die Ergebnisse haben, die wir erhoffen.
Du bist ja jetzt für dich bei der Eintracht in der Rolle als Ersatztorhüter von Anfang an, auch seit du zur Eintracht gekommen bist. Und normalerweise würde man jetzt, glaube ich, natürlich irgendwie als Spieler ganz oft den persönlichen Erfolg in der Saison festmachen an Einsätzen, Spielminuten, vielleicht Assists, Tore, die man erzielt hat, etc. Oder vielleicht auch Spiele, die man zu Null gemacht hat als Torhüter. Bei dir muss es jetzt, sag ich mal, zwangsläufig ein Stück weit eine andere Perspektive geben. Wie bewertest du für dich eine erfolgreiche Saison?
Also für mich, gut, ich bin ja nicht erst seit diesem Jahr Ersatztorwart. Ich habe ja nicht meine ganze Karriere über diesen Status Ersatztorwart gehabt. Wie bewerte ich eine gute Saison? Für mich ist wichtig, an mir selbst jeden Tag zu arbeiten, dass ich jeden Abend in meinen Spiegel schauen kann und sagen kann, ich habe heute wieder alles gegeben, ich habe mich einfach Tag für Tag jetzt verbessert. Das ist für mich wichtig, die persönliche Entwicklung meines Erachtens und mir auch nichts nachsagen lassen, dass ich nicht alles für den Verein oder fürs Team gegeben habe. Also ich sehe mich da schon in der Rolle des Teamplayers und ja, man sagt ja nicht umsonst, die Mannschaft, der Mannschaftserfolg kommt durch die komplette Mannschaft, durch alle Strukturen und da sehe ich mich eigentlich schon Teil des Erfolgs. Ich habe halt, sage ich mal, nicht die Primäraufgabe, am Wochenende auf dem Platz zu stehen, aber meine Aufgabe ist, unter der Woche, wie gesagt, Leistung im Training zu geben und mit den Jungs manche zu motivieren oder Gespräche führen, sie mental vorzubereiten auf Spiele. Und ja, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch dazu, dass ich da, denke ich mal, dann auch meine zukünftige Arbeit sehe.
Du hast es gerade schon angesprochen, dass du natürlich im Grunde genommen da fast deine komplette Karriere in der Rolle als Ersatztorhüter verbracht hast. Was würdest du sagen, ist so das Mindset, das für dich nötig war, um das, banal gesagt, aushalten zu können und wirklich auch über die Länge der kompletten Karriere, du bist jetzt 36, richtig?
Ja. Richtig, ja.
36 durchzuziehen und nicht irgendwann zwischendrin entweder quasi immer so weit Steps zurückzugehen in vielleicht untere Ligen, bis du irgendwann da die Nummer 1 bist oder vielleicht zwischendrin auch schon das Handtuch zu werfen?
Ja, ich sag mal, ich hatte auf jeden Fall die Chancen, in den unteren Ligen wahrscheinlich Nummer 1 zu werden, aber ja, ich wollte eigentlich immer auf dem höchsten Niveau Fußball spielen. Ich habe nicht das größte Talent, sag ich mal, im Fußballerischen gehabt, aber bei mir war halt schon immer, ich war halt immer Mentalitätsspieler. Manche sagen auch Trainingsweltmeister, aber ich konnte auch, sag ich mal, wenn ich gespielt habe, meistens immer oder beziehungsweise ich immer meine Leistung abrufen. Oh, ja. Ist interessant zu sehen. Klar, hätte man einiges anders machen können. Aber eigentlich bin ich echt zufrieden, wie ich es gemacht habe. Irgendwann, es ist schwierig zu sagen, man ist zufrieden, man ist nicht zufrieden als Fußballer, wenn man nicht spielt. Man will natürlich immer spielen, aber ich habe sozusagen meine Rolle irgendwann akzeptiert und ich hatte die Entscheidung, ich konnte mich über alle aufregen, ich hätte mich über den Trainer aufregen können, warum ich nicht spiele oder über irgendwelche externen Sachen, aber nein, ich wusste, was ich kann. Und darauf habe ich mich beruht und ich habe meine Rolle akzeptiert, egal wo ich war. Ich habe mich total ins Team immer eingefügt. Für mich war, wie gesagt, der Mannschaftserfolg immer wichtiger als mein Ego. Und das hat mich eigentlich so durch meine Karriere getragen. Und ich war immer ich war authentisch. Ich habe mich auch nirgendwo, ich habe nirgendwo angeeckt, weil es einfach nicht mein Typ war. Das konnten dann andere machen. Und ich bin zufrieden. Das ist, ja, es ist schwierig zu sagen, aber wie gesagt, ich habe trotzdem meinen Traum gelebt. Ich war Fußballprofi fast 20 Jahre in der ersten und zweiten Bundesliga. Das können auch nicht viele von sich behaupten. Auch wenn am Ende nicht vielleicht die Spiele rauskamen, die ich mir vielleicht erhofft habe, aber jedes Spiel, das ich habe, bin ich sehr dankbar für.
Ja, ich glaube, am Ende, wie du gerade gesagt hast, klar, wir messen halt natürlich ganz oft irgendwie Erfolg dann an Einsätzen, Spielzeiten, Titeln, die du gewonnen hast, etc. Aber am Ende geht es halt natürlich vor allem für dich darum zu schauen, okay, was ist denn deine persönliche Erfolgsdefinition und genau diese Perspektive für dich zu sehen, sagen, hey, du hattest die Möglichkeit, deinen Traum zu leben und du kannst damit zufrieden sein, ist, glaube ich, das wertvollste Gefühl überhaupt, losgelöst von irgendwelchen Titeln, Spielzeiten und welche Rolle du im Verein überhaupt eingenommen hast.
Ja, und Grunde genommen habe ich ja trotzdem, sag ich mal, mit dem Europa-League-Titel auch einen Titel gewonnen. Ja. Durfte sogar noch hier bei Eintracht ein internationales Spiel machen. Also ich sag mal, ich durfte vor, was weiß ich, 50.000, 60.000 Zuschauer spielen. Das ist ein Gefühl, das unbeschreiblich. Das wird immer in meiner Erinnerung, in meinem Herzen bleiben. Und ja, klar wünscht man sich das dann jede Woche. Es ist so, dass das mal so ein bisschen so Blut leckt, klar. Aber wie gesagt, ich war trotzdem in jeder Stadt in Deutschland, im Ausland war ich auch auf sehr vielen Reisen dabei. Ich habe sehr viel gesehen von der Welt. Ja, die Erfahrung einfach ist überragend und das kann mir auch keiner mehr nehmen.
Inwiefern kannst du dich selbst dann so mit diesen Titeln identifizieren? Also auf der einen Seite hast du natürlich so das, was du gesagt hast, den Mannschaftserfolg, der immer im Vordergrund steht und es viel weniger auch jetzt um deine, ich mal, individuellen Bedürfnisse geht und du da einfach wirklich für dich diese Rolle gefunden hast, wo du das akzeptieren kannst, zufrieden bist. Auf der anderen Seite will man dann natürlich irgendwie, glaube ich, schon ja möglichst viel auch zum Mannschaftserfolg natürlich beitragen. Und gerade wenn es dann so Jahre gibt, wie beispielsweise 22, ihr gewinnt die Europa League und du hast erstmal rein auf dem Papier sozusagen dafür kein Spiel gemacht. Wie sehr kannst du dich am Ende trotzdem so mit diesem Titel identifizieren?
Ich kann mich dazu 100% mit identifizieren, weil, wie gesagt, ich bin die Reise genauso mitgegangen wie alle anderen Spieler. Ich musste auch immer bereit sein, mental. Es hätte jede Sekunde sein können, dass ich eingewechselt werde. Deswegen, ich kann mich da zu 1000% identifizieren, weil wir waren in diesem Team. Das war so ein Mannschaftsgeist. Wir waren wie Brüder. Alle zusammen, wie kann man so sagen, Brüder und Schwestern waren ja auch ein paar Frauen da im Staff. Deswegen, ich glaube, jeder, der in diesem Jahr bei Eintracht Frankfurt, auch wenn es Fans oder sonst irgendwas waren, das war einfach ein magisches Jahr. Und ja, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, was das für eine Reise war. Und ich, egal ob ich gespielt habe oder nicht, ich identifiziere mich da zu 1000%.
Sehr cool. Das, was du gerade angesprochen hast, finde ich super, super spannenden Punkt, so dieses besondere Mannschaftsgefühl halt. Und ich glaube, jeder, der schon mal in einem Team gespielt hat, das über eine längere Zeit hinweg einfach auf einem extrem hohen Level performt hat, völlig egal erstmal in welcher Liga oder in welchem Sport, weiß, glaube ich, genau, von welchem Spirit du so ein Stück weit sprichst. Wenn du mal so alle Teams vergleichst, in denen du bisher gespielt hast, so, was hat in diesem einen Jahr zum Beispiel so, als ihr die Euroleague gewonnen habt, dazu geführt, dass ihr diesen besonderen Spirit hattet und du rückblickend immer noch sagst, hey, wir waren wie Brüder und Schwestern, so wie eine große Familie?
Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich würde sogar sagen, ich hatte schon bessere Mannschaften, sag ich mal, technisch-taktische bessere Mannschaften. Also wir waren jetzt nicht die beste fußballerische Mannschaft. Aber ich kann es nicht sagen, aber es war so wirklich, man kann es gar nicht greifen. Was ich zum Beispiel wusste, dass wir in Sevilla am Finaltag, jeder wusste bei uns, dass wir diesen Titel gewinnen. Also als ob das schon vorbestimmt war. Also das war, ja, ich kann es gar nicht erklären. Das war wirklich, war ein krasses Gefühl, schon beim Spazierengehen im Hotel oder selbst als wir das 1-0 gegen uns bekommen haben, wir wussten, der Weg ist nicht vorbei. Da ist was in der Luft. Und am Ende war es ja auch dann so. Aber ich kann das gar nicht greifen. Also ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was genau da jetzt anders war. Aber das war wirklich so ein Zusammenhalt. Du hast gemerkt, so jeder ist für jeden da, jeder kämpft für jeden. Dann der Trainer hat natürlich auch noch seinen Beitrag dazu geleistet damals. Der da auch mit seinen Ansprachen das sehr gut damals gemacht hat, erinnere ich mich daran. Aber ja, wie gesagt, an was es genau gelegen hat, wer das herausfindet, glaube ich, der kann sich ein paar Euro dazu verdienen.
Ja, die geheime Zutat, ja, auf jeden Fall steckt wahrscheinlich viel Potenzial drin. Ja. Du, das habe ich am Anfang schon angeklungen lassen, hast jetzt diese Ausbildung gemacht zum Mentalcoach. Vielleicht bevor wir da reingehen, wann war so für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, dass der Kopf auf dieser ganzen Journey für dich super wichtig ist?
Das war, also gut, für mich war es schon immer klar, dass das Mentale eigentlich sehr wichtig ist im Fußball, eigentlich gefühlt mehr als das technisch-taktische, weil das kannst du dir noch einfacher beibringen, aber das Mentale, sage ich mal, nee, umgekehrt, Quatsch, ich sag mal, das technisch-taktische bringst du ja mit, das Mentale kannst du dir beibringen. Es war ein Punkt, da war ich ausgeliehen damals in Paderborn von Hoffenheim. Ja, da hatte ich eine ganz schwierige Phase in meinem Leben, wo ich dann auch wusste, wenn ich jetzt nichts ändere, dann keine Ahnung, hopp oder top, da war es schon eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und da habe ich mich tatsächlich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, und das war der Game Changer in meinem Leben. Also allein schon diese positive Art, die ich jetzt habe, das kann ich nur darauf zurückführen, weil ich so viel für mich getan habe damals und auch für andere gegeben habe, das einfach so viel befriedigend für mich war. Das war echt, war eine coole Reise. Aber ich würde sagen, da hat es angefangen. Das war 2010, also vor 15 Jahren ungefähr hat es angefangen. Ja.
Glaubst du, dass du ohne diese Persönlichkeitsentwicklung, mentale Entwicklung heute hier sitzen würdest? In der Rolle mit all dem, was in den letzten Jahren passiert ist?
Boah, glaube ich nicht, ne. Also ich glaube erstmal, hätte ich das nicht gemacht, wäre mein Leben, glaube ich, ganz anders verlaufen. Da wäre ich wahrscheinlich in ein tiefes Loch damals gefallen. Oder beziehungsweise ich bin in ein tiefes Loch, weil ich wäre nicht mehr rausgekommen aus diesem Loch, sagen wir es mal so. Nee, also da wäre ich auf jeden Fall nicht da, wo ich jetzt wäre. Vielleicht hätte ich noch Fußball gespielt, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich hätte ich alles über den Haufen geworfen. Das war wirklich so ein Zeitpunkt, wo ich dachte, ich habe alles in Frage gestellt und einfach keinen Bock mehr auf nichts gehabt, so gefühlt, wo man als Außenstehender denkt, ey, du bist Fußballprofi, du hast doch alles. Warum beschwerst du dich auf die Art? Aber ja, das kann man... Das ist egal, ob man, sag ich mal, Geld hat oder sonst irgendwas, das kann man damit nicht beziffern. Weil wenn man hier nicht klar im Kopf ist, dann bringt dir das ganze Geld oder die Aufmerksamkeit, die man als Fußballprofi hat, gar nichts, wenn man einfach unzufrieden ist im Leben. Und ja, das war für mich so der Wendepunkt. Und seitdem, deswegen nochmal auch, dass ich jetzt Ersatztorwart, sag ich mal, nur war. Ja, ich sehe das anders. Ich bin d'accord damit. Ich habe das irgendwann akzeptiert. Und man lebt dann auch viel freier, wenn man einfach mal auch loslassen kann. Und das muss ich auch erst lernen. Und das ist schon gut, so wie es gewesen ist.
Ich glaube, viel fängt halt schon irgendwie alleine damit an, einfach nur, wie du darüber redest. So, du kannst jetzt natürlich sagen, so, ja, ich war nur Ersatztorhüter, und dann wertet es halt so direkt die Position einfach ab und auch die Leistung und alles, was dazugehört, oder? Du bist halt einfach Ersatztorhüter, Punkt. Nicht nur und nicht irgendwas, was das kleiner macht, sondern es ist halt einfach deine Rolle und gibt dir dann halt auch die nötige Wertschätzung innerhalb des Teams und lässt sich natürlich auch die Rolle ganz anders ausleben.
Ja, ich sag mal, ich war ja auch nicht umsonst, sag ich mal, in meinem Verein immer über mehrere Jahre, weil die haben meinen Wert natürlich schon erkannt, den ich hatte. Aber natürlich liest man in den Zeitungen nur über die Spieler, die 300-400 Bundesligaspiele gemacht haben. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich habe damit gar kein Problem, wenn ich da im Hintergrund bin. Ich bin sogar froh, wenn ich irgendwann mal mit dem Fußball aufhöre und dann irgendwann meine Ruhe vielleicht habe. Also ich bin jetzt keiner, der so die Aufmerksamkeit 100% sucht. Deswegen ist es völlig okay für mich. Und ich bin, wie gesagt, total d'accord damit. Aber in der heutigen Zeit... Natürlich guckt man immer auf Statistiken. Ja, da bin ich dann nicht so weit vorne. Aber ich habe einen Assist mal gemacht. Das konnten auch nicht viele von sich behaupten.
Das Video habe ich tatsächlich in der Vorbereitung sogar nochmal gesehen. Ja, als ich ein paar Dinge über dich eingesammelt habe, habe ich das auf jeden Fall gesehen. Ja, und ich glaube, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich jetzt gerade so auch aus Aufmerksamkeitsperspektive, so auch dieses ganze Social-Media-Game, ist es natürlich klar, auf der einen Seite hat es ganz, ganz viele Vorteile, wenn du natürlich diese Aufmerksamkeit hast, weil du halt wirklich im Rampenlicht stehst in den jeweiligen Vereinen. Auf der anderen Seite, sowohl abseits des Sports, aber auch dann langfristig gedacht, ist es natürlich durchaus jetzt gerade auch zum Beispiel vielleicht für dich aus Vaterperspektive auch ganz cool zu wissen, hey, du kannst mit deinen Kids auch mal irgendwo hingehen und wirst nicht gleich überschwemmt von Leuten, die, keine Ahnung, ein Autogramm von dir haben wollen, Fotos mit dir haben wollen, sondern du kannst da auch vielleicht einfach mal nur Dad und Ehemann sein, so.
Ja, 100%. Da bin ich total, wie gesagt, zufrieden mit. Ich kenne es ja von anderen Spielern von uns, die eigentlich gar keinen Schritt aus der Haustür machen können, ohne, sag ich mal, ein bisschen Privatsphäre zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Mario Götze oder so denke, der auch sehr, den ich sehr bewundere, allein für seine mentale Stärke, die er hat. Das ist es, also er musste das ja auch, sag ich mal, in jungen Jahren direkt lernen, sag ich mal, so ein Hype, und das hält ja überall an. Wir waren jetzt in Amerika, jeder erkennt, also ich glaube, egal wo er hingeht auf der Welt, ich glaube, jeder wird ihn erkennen. Ja, ich weiß nicht, für mich wäre das vielleicht, ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Ich finde es eigentlich eher froh, wenn ich ein bisschen inkognito manchmal unterwegs bin. Klar freut man sich mal, wenn so ein Kind mal zu einem kommt, so ein Autogramm von einem möchte, das ist natürlich dann schon, freut mich natürlich dann auch, aber ich bin auch zufrieden, wenn ich meinen Kindern auf den Spielplatz gehen kann und einfach ich sein kann. Ich, Jens, der Mensch, und nicht Jens, der Fußballer.
Jetzt hast du natürlich so über den Punkt gesprochen, als du dann angefangen hast, wirklich auch auf dieser mentalen Ebene an dir zu arbeiten. Es gibt natürlich schon hier und da im Fußball auch ein paar Spieler, die das immer mal wieder getan haben. Musste vorhin direkt, als du auch davon gesprochen hast, dass das Geld natürlich nicht die mentalen Belastungen aufwiegt, an ein Video von Robin Gosens denken, das er vor ein, zwei Jahren mal aufgenommen hat, wo es auch darum ging. Mario Götze hat auch immer wieder ein Stück weit darüber geschrieben, über viele, viele Dinge. Vor ein paar Wochen habe ich mal seinen Brief an seine Kinder gelesen, den er da im Players Tribute, glaube ich, war es, geschrieben hat. Und trotzdem, wenn man das so mit anderen Sportart vergleicht, ist es halt immer noch so ein bisschen so ein stiefmütterlich behandeltes Thema im Fußball. Was glaubst du, warum diese mentale Arbeit, alles, was dazugehört, im Fußball immer noch so ein Tabuthema ist?
Ja, ich denke halt, Fußball ist halt immer noch eine männerdominierte Domäne, sage ich jetzt einfach mal. Da ist es natürlich schwierig, über Schwächen und über Ängste zu sprechen. Das ist vielleicht auch nicht gewollt, obwohl jetzt eigentlich in mehreren Vereinen auch schon Mentalcoaches oder Psychologen arbeiten. Und ich kenne auch sehr viele, die das wahrnehmen, das Coaching, aber die das halt nicht öffentlich machen, weil sie Angst haben vor Repressalien. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, heutzutage ist es eh nicht mehr so. Also als ich damals angefangen habe, als ich in der Mannschaft erzählt habe, ey, ich mache jetzt hier Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, mit einem Mindset-Coach, da haben die mich angeguckt, als ob ich gerade vom Pferd erzähle. Und das war so voll neu. Und wie, gehst du zum Psychologen oder was? Ich so, nee, das ist ein Mindset-Coach. Wir reden da halt über Gefühle, über Ängste, die jeder Mensch hat, die auch völlig in Ordnung sind, da man einfach darüber redet. Dann habe ich halt auch in anderen Vereinen, hatten wir auch Psychologen bei uns. Da war immer das Problem, in Anführungsstrichen, Psychologe hat man dann verbunden mit krank sein. Psychologe war immer krank sein. Und da gehen die Jungs da nicht hin, weil sie fühlen sich ja nicht krank. Die wollen ja nur game ready sein, die wollen matchbereit sein, die wollen einfach frei auf dem Feld mit freiem, klaren Kopf spielen. Aber ich habe mit jedem eigentlich, bei jedem Verein, bei dem ich war, mit dem Psychologen zusammengearbeitet. Es war immer top. Da kriegst du so viele coole Inputs, so viele Impulse. Kann ich jedem Fußballer auf jeden Fall empfehlen. Und wenn er das jetzt nicht öffentlich machen will, dann mach's einfach für dich.
Absolut. Was würdest du sagen, hat so gerade für dich vielleicht auch am Anfang den Unterschied bei dieser Arbeit gemacht? Also du hast gesagt, dass du damals gestartet bist, warst so in einem ziemlich tiefen Loch, damals ausgeliehen an Paderborn. Was hat dich da wieder rausgebracht? Was war so für dich der erste Gamechanger damals?
Gut, der erste Gamechanger war, dass ich eine Frau hatte, die mich überall unterstützt hat. Das hat es mir dann einfacher gemacht. Ich glaube, angefangen hat es damals mit Seminaren. Bin ich auf Seminare gegangen, habe mir das mal angehört. Am Anfang dachte ich, was ist das für eine komische Sekte?
An wem warst du?
Oh, was war das damals? Marco De Maria hieß er, glaube ich, der Millionär Mainz.
Ah ja, da war ich auch mal in Berlin, ja.
Ja, ich glaube, ja genau. So hat eigentlich alles angefangen. Und habe ich das mit meiner Frau besucht und habe gedacht, ja hier, was machen die da? Die gefühlt tanzen sie ihren Namen und jeder liebt jeden so auf die Art. Ich so, hä, was soll denn das? Aber das hat mich dann irgendwie gepackt, weil ich wusste, ey, ich bin nicht allein mit meinen Problemen. Viele haben solche Probleme. Weil ich habe immer, bei mir war immer das Problem, ich konnte mit niemandem reden, weil erstens, ich wollte keine Schwäche zeigen. Zweitens dachte ich, die Probleme hat ja keiner, die ich jetzt habe. Mit wem soll ich darüber reden? Und gerade halt, ja, diese Seminare, die haben mich halt echt gecatcht. Und dann war ich bei Anthony Robbins und der hat mich komplett abgeholt. Und seitdem eigentlich bin ich da echt offen für sowas. Und bin eigentlich jährlich irgendwo, jetzt letztes Jahr war ich im Sommer bei dem Greater Festival in Köln. Das war auch überragend. Ja, und ich finde so, ich glaube ja an das Gesetz so der Anziehung, man zieht sich ja auch so Gleichgesinnte dann immer an. Und ja, deswegen haben wir uns ja auch kennengelernt.
Ja, yes, auf jeden Fall. Wie hat so deine persönliche Entwicklung, den Umgang mit deinen Mitspielern verändert? Also wie gehst du vielleicht heute anders mit denen um als vor 10, 15 Jahren?
Ich sag mal so, in der Anfangszeit meiner Karriere war es für mich ganz wichtig, dass ich akzeptiert werde in der Mannschaft, dass ich sozusagen gemocht werde von allen. Das war mir ganz wichtig. Ich habe immer Angst gehabt, dass einer mich nicht leiden kann oder sonst irgendwas. Ja, das hat sich jetzt heutzutage geändert. Ich denke mir heutzutage, manche Leute mögen dich, manche Leute nicht, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich konzentriere mich auf die Leute, mit denen ich gut kann. Das würde ich sagen, hat sich verändert im Umgang. Aber ich war eigentlich schon immer, wie gesagt, so ein Teamplayer-Typ. Ich kam eigentlich immer sehr gut mit jedem zurecht. Und schon ziemlich früh eigentlich kamen eigentlich immer Jungs zu mir und haben mir ihren, ja, ich sag's einfach mal, den Ballast von der Seele geredet. Das gab's eigentlich, also ohne zu fragen, weiß ich noch, damals in Hoffenheim kamen irgendwelche Spieler, die heutzutage oder die Topstars waren, die kamen zu mir und haben, sag ich mal, den ihren Frust von der Seele geredet. Manchmal reicht es ja auch, dass die Jungs einfach nur einen haben, den sie sprechen können. Und da war ich eigentlich schon immer da. Damals war ich der Papa der Mannschaft. Jetzt in Frankfurt nennen sie mich Opa der Mannschaft. Da nehme ich mit den Spitznamen. Opa sein ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Ja. Der hat ja immer gute Ratschläge meistens.
Sehr cool. Warum hast du dich jetzt entschlossen, quasi während der aktiven Karriere noch diese Ausbildung zum Mentalcoach zu machen?
Ja, wie gesagt, ich bin jetzt schon 36. Ich weiß, es geht langsam Richtung Karriereende. Und ich habe jetzt schon in den letzten 2 Jahren überlegt, was ich machen will. Ich habe mir überlegt, klar, die klassische Schiene, Torwarttrainer zu machen oder also ein ganz normaler Fußballtrainer zu machen. Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Habe jetzt auch einen B-Schein gemacht beim DFB. Dann habe ich halt geguckt, was sind meine Stärken, was kann ich tun? Und dann lag es eigentlich auf der Hand, Mentaltrainer zu werden, weil eigentlich mache ich ja wie gefühlt nichts anderes seit 10 Jahren auch im Team. Und ja, warum nicht das Hobby und das, was mir Spaß macht, zum Beruf machen? Das habe ich ja schon mal gemacht mit Fußball, warum nicht jetzt auch mit Mentaltrainer? Und deswegen habe ich die Ausbildung angefangen und habe sie jetzt, wann war es, vor ein paar Wochen abgeschlossen und bin sehr zufrieden und bin jetzt gut vorbereitet, sage ich mal, nach der Karriere direkt den nächsten Schritt zu gehen, also sozusagen einen smoothen Übergang zu haben. Weil ich denke halt, viele Fußballprofis es schwer haben nach der Karriere, weil sie keinen Plan haben, weil dann die Struktur natürlich nicht mehr da ist. Und so habe ich schon mal mir den Weg ein bisschen geebnet.
Sehr cool, nice. Gerade auch, weil du natürlich jetzt so die Erfahrung mitbringst, würde ich auf jeden Fall gern mit dir noch über so ein paar konkrete Situationen sprechen, so, weil sicherlich hier auch der ein oder andere zuhört, der sich denkt, so, hey, ich bin vielleicht immer wieder auch in der Rolle, egal auf welchem Level, dass ich als Torhüter oder als Spieler einfach rausgehen muss aufs Feld, ich muss liefern, wo vielleicht auch immer mehr Zuschauer. Wie bereitest du dich persönlich auf die Spiele vor? Also gerade auch aus der Perspektive heraus, was du vorhin angesprochen hast, so klar, du fährst jetzt nicht unbedingt zum Stadion und weißt, okay, ich muss heute raus und ich stehe ab Minute 1 auf dem Feld, aber wie du vorhin schon gesagt hast, ist es ja diese Perspektive von, okay, es könnte jederzeit was passieren und du musst eigentlich trotzdem jederzeit ready sein.
Ja, genau. Also ich habe klare Routinen, die ich mir irgendwann angeeignet habe, die ganz wichtig für mich sind. Ich habe am Spieltag eigentlich gefühlt immer denselben Ablauf und ich bereite mich seit 15 Jahren eigentlich, naja, nicht 15 Jahren, seit ja oder ungefähr seit 15 Jahren eigentlich immer gleich vor. Ich gucke mir 10 von mir an, damit ich mir da meinen Kopf mich erinnere, wie gut ich eigentlich bin, was ich kann. Baue mir dann so ein paar Anker ein, so ein paar Trigger, die ich im Spiel dann, falls ich spielen sollte, auch immer abrufen kann. Dann habe ich, sage ich mal, beim Aufwärmen auch meine Routine. Ich gehe zum Beispiel mit dem rechten Fuß als erstes auf den Platz oder ich ziehe erst den rechten Handschuh an oder was habe ich noch? Vor dem Spiel habe ich noch eine Routine, dass ich, weil wir Torhüter natürlich immer als erstes aufs Spielfeld gehen, dass ich so im Tunnel bin und dann, wenn ich das die Stollenhöhe von den Spielern, das ist sozusagen mein Startknopf, mein Umschalter im Kopf, wo dann der Tunnel sozusagen kommt, wo ich dann einen kompletten Laserfokus nur noch aufs Spiel habe. Ja, es sind einfach bei mir die Routinen, die für mich ganz wichtig sind, die mir halt Sicherheit geben, die mir Ruhe geben. Und wie gesagt, ich bereite mich, egal ob ich spiele oder nicht, immer vor, als ob ich spiele.
Ist dir schon mal passiert, dass du eine der Routinen, banal gesagt, quasi vergessen hast, weil du aus irgendeinem Grund abgelenkt warst?
Nee, die sind so fest in meinem Kopf verankert. Klar hat man irgendwann mal nachjustiert vielleicht. Also das Video, sag ich mal, ist nicht immer dasselbe. Das verändert sich ja über die Jahre, klar. Aber eigentlich die Routine, die steht, die ist... Auch beim Training habe ich beim Aufwärmen immer dieselbe Wochenroutine. Also ich finde, so Routinen sind einfach so wichtig, dass man einfach für sich seinen Weg findet, den einen immer in den Fokus, in den Flow bringt. Also deswegen, das ist immer dasselbe.
Okay, alright. Ja, ich habe gefragt, weil ich erinnere mich noch an mich selbst, bevor ich auch Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, als ich damals noch gespielt habe. Eins meiner Rituale war quasi immer so, okay, ich habe immer zuerst den linken Schuh angezogen. Mhm. Und ich erinnere mich an zumindest gerade ein Spiel auf jeden Fall, da war ich, glaube ich, 22 oder so und habe dann das erste Mal Bayernliga gespielt damals. Und dann war ich in der Kabine aus irgendeinem Grund so abgelenkt, dass ich halt quasi nicht wirklich bewusst meine Schuhe angezogen habe. Und als ich sie dann anhatte, saß ich so da und dachte mir so, fuck, ich habe den rechten Schuh zuerst angezogen. War am Ende trotzdem noch ein ganz, ganz gutes Spiel, aber das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss ein bisschen auf jeden Fall schauen, dass ich nicht zu abhängig bin vor den Ritualen oder es zumindest auf der anderen Seite schaffe, dass ich wirklich jedes Mal so bewusst bin, dass mir da nicht ein Fehler passiert dabei.
Aber wir sind Fußballer, wir sind immer abergläubisch. Wir haben immer unser Mantra, das wir da haben. Ich habe zum Beispiel damals, da war ich noch bei Fürth in der, war auch, glaube ich, Bayernliga war das, in der zweiten Mannschaft. Da habe ich mir mal kurz, morgens vorm Spiel habe ich mich rasiert. Und da haben wir richtig auf den Wecker bekommen. Ich glaube, da haben wir 4 oder 5-0 verloren. Seit diesem Tag habe ich mich nie wieder vor einem Spieltag rasiert. Immer nur nach dem Spiel dann.
Ja. Ja, ich meine, am Ende, wenn es funktioniert, dann gibt dir der Erfolg natürlich recht. Ja.
Aber ich sag mal so, wir Torhüter haben ja zum Beispiel auch so einen Tick, also der Kevin Trapp hat zum Beispiel auch, dass wir meistens eigentlich immer mit demselben Torwarttrikot spielen, also von der Farbe her, das sozusagen letzte Woche gewonnen hat. Also das war bei mir auch damals so. Ich wollte eigentlich auch immer die Farbe spielen. Klar klappt es nicht immer, wenn der Gegner natürlich dann so spielt, aber meistens ja, hat er halt einfach diese Marotten.
Wenn du jetzt mal so ein bisschen quasi diese zwei Momente gegenüberstellst. Auf der einen Seite den Jens von vor 15 Jahren, der quasi gerade erst angefangen hat mit Persönlichkeitsentwicklung und all dem, wo du jetzt stehst heute mit der Erfahrung, die du gesammelt hast. Wie gehst du heute damit um, wenn du mentale Struggles hast im Vergleich zu vor 15 Jahren?
Ja, viel besonderer natürlich. Also ich habe jetzt ja nicht mehr so viele Struggles, wie ich damals hatte. Damals, als man noch jünger war, da hat man natürlich auch andere Probleme wie jetzt. Jetzt frage ich mich eher, dass ich morgens meine Kinder aus dem Bett kriege oder sonst irgendwas. Aber ja, ich gehe... Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe viele, viele Sachen, die ich jetzt mache, wie meditieren oder visualisieren oder die verschiedenen Techniken, die kannte ich ja damals gar nicht. Das musste ich ja alles erstmal alles kennenlernen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel richtig im Stress bin, wenn ich so einen richtig krass stressigen Tag hatte, klar, ich habe 3 Kinder, die wollen natürlich auch immer Aufmerksamkeit, die wollen auch immer irgendwas von mir. Meine Frau will natürlich auch was von mir. Das ist immer schwierig, Zeit dann für mich zu kriegen. Und deswegen schaue ich dann abends, dass ich auch Zeit mal für mich nehme und dann auch mal 10 Minuten mal einfach nur so für mich, einfach mal so da sitz, meditiere, also ohne Musik, einfach nur für mich in mich kehren und den Stress abbauen. Das hilft eigentlich total. Das hätte es mir vor 15 Jahren gesagt, ja, ich meditiere heute Abend, und würde ich sagen, hallo, PlayStation. Meditieren oder mal ein Buch lesen. Ja, nee, Buch lesen. Ich bin doch nicht in der Schule. Ich brauche doch nichts lernen. Das hat sich schon verändert. Also früher dachte ich immer, ich habe schon alles gelernt. Und heute denke ich, ich weiß eigentlich gar nichts. Ich darf noch jeden Tag weiterlernen und jeden Tag 1% besser werden.
Sehr cool. Was liest du gerade?
Ich lese gerade von Hans Ebersbecher Ressource Ich.
Ah ja. Das habe ich noch nicht gelesen, aber ich kenne es. Ja.
Also auch sehr. Also ich bin jetzt ja gerade am Anfang, habe es gerade erst angefangen, aber es ist auch ein Top-Buch.
Sehr cool. Alright, Jens, ich habe noch eine Frage für dich auf jeden Fall. Die kommt hier bei uns im Podcast immer vom vorigen Podcast-Gast. Das heißt, ich habe gar keinen Einfluss darauf. Und du darfst dir dann auf jeden Fall später, wenn wir off-air sind, auch noch überlegen, was für eine Frage du weitergeben willst. Vorher aber erstmal deine Frage. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, um sportliche Erfolge feiern zu können?
Die wichtigste Eigenschaft, um sportliche Erfolge feiern zu können. Also ich würde sagen, auf jeden Fall mentales Training. Weil für mich ist mentales Training essentiell. Wenn ich mit Leuten spreche, aus meiner Branche und die frage, was denkt ihr, wie viel Prozent ist der Kopf entscheidend im Fußball? Da antwortet dir jeder 70-80%. Aber wenn du sie daraufhin fragst, wie trainierst du deinen Kopf, kommt meistens nichts.
Kenn ich, ja.
Deswegen ist da, sage ich mal, das Potenzial noch sehr hoch. Und ich glaube, für mich liegt da im Kopf liegt die Formel des Erfolges.
Alright, sehr cool. Danke dir fürs Teilen, danke dir, dass du die Zeit genommen hast und ja, auch deine Insights hier geteilt hast und natürlich ein Stück weit quasi auch damit, ja, sagen wir mal, Werbung machst quasi für mentales Training im Sport auch natürlich, weil du für dich selbst gemerkt hast, was das wirklich verändern kann. Von daher danke dir, dass du da warst und ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal noch alles Gute für den Rest der Saison.
Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung da lässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.